Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Hallo, Veronika.
So startet unser Podcast normalerweise. Heute ist alles ein bisschen anders. Erstens mal sitzen wir uns tatsächlich im selben Raum gegenüber.
Ja.
Sonst ist es immer über Computer, jeder vor seinem Laptop zu Hause, total entspannt. Heute sind wir beim GLE, Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse-Kongress in Salzburg und bei einem Workshop mit ein paar Zuhörerinnen. Willkommen. Auch ein bisschen ungewohnt, dass uns jemand beim Sprechen zuschaut. Also mir ist das ungewohnt.
Jo, mir nicht so, aber.
Genau. Also ich weiß schon, warum ich meinen Radiojob liebe, weil da schaut mir nie wer zu. Das finde ich sehr angenehm. Aber es ist auch schön, dass ihr heute da seid. Und mitgegrüßt sind natürlich aber tatsächlich auch alle unsere Zuhörer und Hörerinnen. Wir nehmen heute die Folge für Juni auf und es geht heute um Konflikte. Das ist nämlich das Thema hier beim Kongress. Also wir hier haben uns schon recht intensiv auseinandergesetzt mit diesem Thema und wir beide wollen das heute jetzt noch ein bisschen konkretisieren, auf eine Weise so, dass alle, die im Podcast mit dabei sind und noch keine Zusatzkongress-Vorträge gehört haben, sich auch gut auskennen und mitkommen. Also es geht um Konflikte und wie wir umgehen mit denen. Ich wollte mir einen super coolen kreativen Einstieg einfallen lassen und habe gedacht, wir könnten irgendwie so einen Konflikt spielen. Aber mir ist keiner eingefallen.
Wir beide, oder?
Ja, aber ich habe dann festgestellt, dass ich eigentlich noch nie einen Konflikt mit dir hatte und ich wollte auch keinen provozieren. Sagt vielleicht schon was über mich. Ich bin eher auf der konfliktscheuen Seite, muss ich sagen. Wie ist denn das bei dir, Christoph? Kann man gut mit dir streiten?
Ich glaube schon, dass ich eher ein bisschen rangehe, als dass ich mich zurückziehe. Also wenn was zu klären ist, dann liegt mir dran, das zu klären, ja.
Okay. Und hast du gute Erfahrungen damit oder ist das schon noch etwas, das sich Überwindung kostet oder hast du es lernen müssen?
Ich denke, wenn man einen Konflikt hat, ist der ja immer mit einer gewissen Spannung verbunden. Und ehrlich gestanden, ich habe noch keinen getroffen, der wirklich sagt, dass das finde ich jetzt so wahnsinnig toll. Ja, also ich habe es lieber, wenn man gutes Miteinander, wenn es harmonischer ist und ausgeglichener ist und so weiter. Aber wenn etwas wesentlich ist oder wichtig ist, dann finde ich das doch wichtig, das auszutragen. Aber was sich vielleicht verändert hat, wenn ich so auf mein Leben in Summe zurückblicke, jetzt so vom Alter her, dass ich mich noch stärker als früher frage, wird es zu was führen? Also macht es einen Sinn, den Konflikt auszutragen? Also nicht nur, weil es jetzt unterschiedliche Positionen gibt, automatisch das als Grundlage zu nehmen, deshalb muss man miteinander und sollte man miteinander in den Konflikt gehen, sondern was folgt daraus? Hat das einen Sinn? Wird es was verändern können? Wird es anschließend gute neue Möglichkeiten eröffnen? Also das ist vielleicht eine Frage, die ist stärker in mein Bewusstsein getreten als früher.
Ist vielleicht auch hilfreich, wenn man schon sozusagen mehr Erfahrung hat und weiß, Konflikte können auch gut ausgehen und sie bringen mich weiter, oder?
Naja, ich glaube generell, also wenn Konflikte sind was ganz Wesentliches für das Gelingen guter Beziehung. Ja, also im Grunde, wenn wir über Konflikte reden, dann heißt das ja, dass unterschiedliche Positionen im Raum stehen, die als störend empfunden werden. Und wo jedenfalls einer der Beteiligten empfindet, das ist für mich jetzt hier nicht mehr gut oder etwas ist nicht in Ordnung. Und wenn man im Grunde ein gutes Miteinander im Blick hat, dann glaube ich, ist der Konflikt sehr wesentlich, ihn auszutragen, weil dadurch ein anderer Boden geöffnet ist für die anschließende neue Begegnung. Und deswegen meine ich, Konflikte sollten eher angesprochen werden und ausgetragen werden, als dass man sie herunterschluckt.
Ja, ich gebe dir recht. Ich glaube, das ist die sehr reife Variante, wie man das leben kann. Ich habe schon gesagt, ich würde mich eher zum Team Konfliktscheu rechnen. Also ich habe schon auch gelernt und wir haben gestern auch ein bisschen uns intensiv unterhalten am Abend und ich denke, du kennst da auch meine Geschichte dazu, warum mir das vielleicht auch schwerfällt und wir werden darüber auch noch sprechen, jetzt nicht konkret über meine Geschichte, aber dass es halt eine Geschichte hat, ja, ob man gut mit Konflikten umgehen kann oder nicht. Ich würde tatsächlich gerne ein bisschen bei dem Konfliktscheuen bleiben, weil mein Eindruck ist schon der, dass es viele Menschen gibt, die Konflikten eher aus dem Weg gehen, dass es da gute Coping-Strategien gibt. Ich wüsste auch ein paar. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so typische Vermeidungsstrategien, Schutzmechanismen gegen Konflikte, wenn du so denkst, vielleicht auch an deine Praxis?
Also du meinst,
was machen die Leute so,
damit sie... Wie man Konflikten ausweicht,
genau.
Typischerweise. Umherum. Ja. Mhm. Naja, also das Erste, was mir einfällt, ist das Runterschlucken dessen, womit man nicht einverstanden ist. Es beginnt ja in der Regel mit einem Affekt, also mit einer bestimmten Emotionalität, einer Spannung, die man affektgeladen spürt. Also man ärgert sich oder man ist verletzt oder man ist betroffen. So in etwa, glaube ich, startet es. Und dann gilt es ja im Grunde, sich selber erstmal darin zu verstehen. Also was ist es denn eigentlich, was mich verletzt? Was ist es, weshalb es mir gerade nicht gut geht? Was ist es, weshalb ich gerade Bauchschmerzen habe oder Ähnliches? Ja. Und dann weiß ich ja erst, worum es geht. Und mir kommt vor, viele Menschen machen diesen zweiten Schritt kaum. Ja, sie nehmen so eine gewisse Form von Emotionalität wahr. Und dann merken sie, jetzt wird es schwierig und vielleicht weichen sie aus oder wenn es ein Ärger ist, schlucken ihn herunter oder man überspielt es, indem man andere Dinge in den Vordergrund stellt. Es gibt ja immer anderes, über was man auch reden könnte, was im Moment auch noch interessant wäre und so weiter und so, glaube ich, kann man dem aus dem Weg gehen.
Mhm. Man nimmt vielleicht auch viel zu sich, also so, ich übernehme Schuld für andere oder so und suche den Fehler bei mir, könnte auch so.
Ja, das ist ein interessanter weiterer Aspekt noch, dass man sagt, huch, was habe ich falsch gemacht? Oder bin ich komisch? Viele sind auch sehr verunsichert, indem sie sagen, bin ich jetzt übertrieben, überzogen in meiner Empfindlichkeit? Und sind dann verunsichert, ob sie das vertreten können, was sie eigentlich nicht in Ordnung finden. Also es braucht schon einen relativ gut gegründeten Selbstwert, würde ich sagen, um einen Konflikt auszutragen.
Das werden wir uns noch anschauen. Was mir auffällt in meiner Praxis, ich habe jetzt noch nicht so lange Erfahrung, aber auf das, was ich immer wieder stoße, könnt ihr vielleicht auch gerne ergänzen, die uns hier heute zuschauen und hören. Zwei Pole oder zwei Dinge. Das eine ist, dass Menschen, also ich rede jetzt oder gehe mal davon aus, dass wir Erfahrungen aus der Familie haben zum Thema Konflikte austragen und leben und das sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die eine, die zu Hause erlebt haben, dass Konflikte sehr schnell eskalieren oder explodieren und dass deswegen eine große Angst davor ist und dass man halt eher versucht, das nicht das zu umgehen und zu schauen, dass alles ruhig bleibt. Und die anderen, das ist mir auch schon ziemlich oft untergekommen, muss ich sagen, das sind so Leute, die dann sagen, ja, also zu Hause wurde nie gestritten und da war immer alles gut und wo ganz viel harmonisch war und wo diese Leute oft das Gefühl haben, das ist ganz toll gewesen zu Hause. Ja. Und wenn ich dann näher nachfrage oder wir uns das genauer anschauen, kommen wir drauf, das ist überhaupt nicht so hilfreich, weil dann so die Idee entsteht, dass Beziehung zum Beispiel nur dann gut ist, wenn wir nie streiten. Ja. Ja, also wenn Eltern das vor den Kindern gar nie gezeigt haben und dann überlegen wir gemeinsam und dann kommen wir drauf, vielleicht werden die Eltern trotzdem Probleme miteinander gehabt haben, aber als Kind haben wir nie erlebt, dass es ein Problem gab, das man gemeinsam lösen konnte, ohne dass man sich trennen muss. So. Und wenn es diese Erfahrung gar nicht gibt, dann habe ich so die Idee, eine gute Beziehung ist nur eine, in der nie gestritten wird. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, gute Beziehungen sind welche, wo man gut streitet. Ne? Ja. Und das habe ich so jetzt schon ein paar Mal erlebt, diese beiden herkunftsfamiliären Erfahrungen.
Mir würde, wenn ich dir so zuhöre, noch eine dritte einfallen, die ich auch aus meiner Praxis also immer wieder mal berichtet bekommen habe. Das ist so dieses, dass Menschen häufig starke Konflikte zwischen zum Beispiel den Eltern wahrgenommen haben und erlebt haben, aber dass für die dann irgendwie sowas wie das Salz in der Suppe wurde. Also man streitet halt, wenn was ist. Ja, und danach ist wieder gut. Und dann ist man auch wieder nett beieinander. Also für die ist interessanterweise das Thema Konflikt gar nicht so gefährlich erlebt, sondern wie, wenn es sein muss, lässt man es eben raus. Und das ist wie ein reinigendes Gewitter. Und danach geht es anders wieder weiter. Also es wäre noch so eine dritte Form.
Die positive Form, ne? Meine beiden Formen sind ja eher die, wo ich dann danach eher in die Vermeidung gehe.
Ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob man einfach nur sagen kann, die positive Form, weil also das ist dann oft schon auch mit einer Menge Affektlage verbunden und verknüpft, wo ich denke, naja, muss das so mächtig und heftig sein. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist es nicht so mit dieser Angst besetzt. Ja, also die, dass einen so als Kind jetzt oder als jemand, der sowas erlebt hat, zwingend unter Druck gebracht hat. Ja, und dann erlebt man, dass die später auch eine andere Selbstverständlichkeit haben, Konflikte auszutragen.
Spannend wird es, wenn dann jemand aus der einen Familie mit jemandem aus deiner Familie zusammenkommt, oder? Wie das dann funktioniert und was man für Vorstellungen und wie ungewohnt das dann wahrscheinlich
ist. Das hat man ja sehr oft, dass ich Jürg Willi hat das Koevolution genannt. Also dieses Prinzip, dass man sich Partner sucht, die im Grunde ein Stück zu dem passen, was man selber nicht hat. Und dass man sich dann ergänzt miteinander und dass man sowieso in einer Art Schlüssel-Schloss-Prinzip sich sucht und findet. Und das kann dann eben sein, dass der eine eher aus einer Konfliktvermeidungsprägung kommt, jemand anders das ganz normal findet und dann muss das Paar meistens später das ein bisschen klären, wie diese Erfahrungen unterschiedlich besetzt sind. Bevor du jetzt vielleicht noch eine andere Frage stellst, ich wollte noch auf die erste Frage, wie zeigen sich Menschen, die mit Konflikten umgehen, vielleicht noch eine Ergänzung geben. Wir haben mehr die Vermeidung besprochen. Aber was ich auch beobachte, ist so dieses Rangehende. Also dass im Grunde ein Konflikt erlebt wird und dann geht jemand nicht ins Ausweichen, sondern er geht in den Angriff rein. Und manchmal versteht man gar nicht oder in den Vorwurf, in die Zuspitzung zum Gegenüber hin. Und im Grunde versteht man dann gar nicht, ja, was ist denn das gerade für ein Ton oder woher kommt jetzt dieser Angriff? Und wenn man dann genauer schaut, verbirgt sich dahinter eine Unzufriedenheit, die aber nicht wirklich im Sinne dessen, womit man nicht einverstanden ist, geklärt wird und angesprochen wird, sondern der Angriff ist dann quasi das Muster, einen Konflikt auszutragen.
Ich habe mir gedacht, wir schauen uns das konkret nochmal an einem Beispiel aus meinem Leben. Ich habe gedacht, ich erzähle mal was, wo ich so das Gefühl habe, das könnte dem einen oder anderen auch schon mal passiert sein, halt in ähnlicher Form. Nämlich, also geht jetzt gar nicht so sehr um das Detail, aber ich glaube, daran kann man es halt gut festmachen. Eine Situation in der Arbeit mit einer Kollegin. Es geht einfach aus heutiger Sicht ein bisschen eine fast schon lächerliche Angelegenheit. Aber man sieht ganz gut, ich habe es ein bisschen aufgeschrieben, was ich daraus abstrahiere. Und zwar, es geht um Milch. Um meine Milch, mein Milchpackerl, dass die Kollegin, mit der ich nie am selben Tag im Büro bin, also wir sehen uns eigentlich nur ganz selten, und meine Wahrnehmung war, dass sie das zweimal nicht in den Kühlschrank reingestellt hat, sondern über Nacht draußen. Es war aber noch recht viel drinnen und dann habe ich mich halt irgendwie geärgert, weil ich mir gedacht habe, die Milch wird schlecht, schade um die Milch, irgendwie blöd. Einfach nur so. Und beim ersten Mal habe ich mir gedacht, okay. Und beim zweiten Mal habe ich mich dann doch so weit geärgert, dass ich schon drüber nachgedacht habe, soll ich jetzt was sagen oder nicht. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und einfach nur mit der Bitte, dass sie einfach die Milch halt reinstellen soll. Ich habe es nicht schlimm empfunden. Und dann kam eine E-Mail zurück, woraus ich gemerkt habe, ui, da hat sich jemand angegriffen gefühlt. Ja? Also so ein typisches, noch dazu per E-Mail, tragen wir heutzutage recht viel auch schriftlich aus, was auch nicht so hilfreich ist, über WhatsApp, zum Beispiel, sprechen gar nicht miteinander, da geht ja auch ganz viel verloren. Aber ich glaube, dass wir ganz oft, so wie eben ich auch, ich schreibe dann lieber, bevor ich was sage. Und so ging das halt dann so ein bisschen hin und her. Und ich habe so 3-4 Punkte und ich habe gedacht, wir können uns das kurz ein bisschen näher anschauen. Also Schritt 1 war so, das, was ja sehr stark zum Konflikt dazugehört, du hast es auch schon gesagt, ist der Ärger, oder? Wir ärgern uns und dann ist irgendwie so die Frage, sage ich was oder sage ich nichts? Schlucke ich es runter? Wie lang schlucke ich was runter? Ja? Wie viel Ärger spielt vielleicht sonst noch mit? Also das geht jetzt natürlich weit über mein Milchbeispiel hinaus, aber Ärger, was ist mit Ärger? Kannst du ein bisschen uns was sagen über den Ärger?
Du meinst, wie lässt sich dieser Ärger verstehen?
Ja, erstmal genau. Was ist eigentlich also, Ärger? Was machen wir mit dem? Und dann, ja.
Ich sagte ja schon, in diesem Falle würde ich diesen Ärger als eine Affektlage bezeichnen. Mhm. Und wenn wir etwas erleben, ganz grundsätzlich jetzt angefangen und gesprochen, wenn wir etwas erleben, dann gibt es das Erleben immer nur emotional, qualitativ. Ja, also das heißt, dass die erste Information, die wir bekommen, wenn wir etwas erleben, ist im Grunde eine Emotion. Ja, ich finde was schön oder ich mag es nicht so. Das sind so, das ist vielleicht so der Grips, der erste Zugang. Und ich glaube, dass dort, wo dann eine Affektlage entsteht, nicht nur eine einzelne Emotion da ist, sondern diese Emotion sich verdichtet im Hinblick auf etwas, womit, was eigentlich zu klären ist, beziehungsweise womit ich so gar nicht einverstanden bin oder was mich verletzt oder ähnliches oder bedroht. Also der Bedrohungsaspekt nimmt quasi zu und stiftet quasi eine Affektlage. Ja, und jetzt ist aus einer therapeutischen Sicht gesprochen, wäre die Kunst oder auch aus einer Lebenssicht, wie wir mit Affekten umgehen, wäre eigentlich die Kunst, sich seiner Emotionen und dann vor allen Dingen möglicher Affektlagen gewahr zu werden, also innezuhalten, eine Pause zu machen, hinzuschauen, was macht was mit mir. Und jetzt komme ich in so einen Impuls und das aber nicht zu vollziehen, sondern sich darin zu verstehen. Und dann wäre die Frage, was ist es eigentlich, was mich jetzt in diesen Ärger bringt?
Okay, also ein guter Umgang wäre nichts. Also Ärger runterschlucken ist ja keine gute Idee. Nein. Aber Ärger immer gleich ausdrücken halt auch nicht. Du schlägst vor, mal schauen,
ja.
Was eigentlich genau.
Auf diesem Kongress, auf dem wir jetzt sind, sagte eine Rednerin, ein Moratorium einlegen, ja, und das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Frankl würde vielleicht selbst von Selbstdistanzierung sprechen. Ja, also zu mir in Distanz gehen und zu gucken, was ist es, was dieses Gefühl des Ärgers in mir gerade auslöst, sodass ich mich verstehe. Sonst würde ich ja nur quasi das Gefühl selber agieren. Damit kläre ich ja nichts. Ich erleichtere, so müsste man es vielleicht sagen, eine Befindlichkeit. Das Gefühl ist zuständig für eine Befindlichkeitsebene. Also wenn ich mein Befinden wahrnehmen will, dann nehme ich halt den Ärger wahr und der Ärger hat die Tendenz, sich entladen zu wollen. Mhm. Und deswegen geht es einem oft besser, wenn man kräftig geschimpft hat. Ja, und es gibt richtig so in Berufsgruppen, finde ich, dann bestimmte Riten, wo man dann, wenn man aus bestimmten Erfahrungen kommt, miteinander zusammenkommt und dann erstmal Dampf ablässt über das, was da gerade gewesen ist. Dann ist das eine Entlastung der Befindlichkeitsebene, aber es klärt nichts.
Genau, kenne ich aber auch von mir. Also erzählst dann lieber noch vielleicht irgendwem anderen oder drei anderen Kolleginnen,
genau,
bevor ich mich auch dann traue, der Eigentlichen vielleicht was zu sagen. Ja. Also wie gesagt, wir gehen übers Milchbeispiel hier immer wieder mal hinaus. Ja. Das hat auch alles gar nichts mit der Kollegin zu tun, die ich sehr gerne mag. Aber
genau.
Das fällt dann leichter.
Ne? Ja.
Bevor ich dann mich traue, zu sagen, du, Moment einmal, das oder das stört mich oder da habe ich ein Problem mit dir wegen dem, muss es doch irgendwie raus. Aber was wir dann halt oft machen, ist, wir erzählen es irgendwem.
Wir erzählen es irgendwem oder wenn wir es nicht gut kontrollieren können, lassen wir es raus in einer Weise, die uns anschließend leid tut. Und wenn wir jetzt schon über Konflikte reden, eigentlich haben wir streng genommen dann einen zweiten Konflikt. Hm. Der erste Konflikt ist der, weshalb ich in diese Affektlage komme, den ich eigentlich klären können müsste und sollte oder mich zumindest frage, womit hängt es zusammen? Hängt ja vielleicht, kann ja vielleicht auch mit mir zusammenhängen und ich muss es gar nicht mit wem anders klären. Ja? Aber jedenfalls, es bedarf einer Klärung. Wenn ich aber diese Affektlage einfach nur rauslasse, dann verletze ich ja möglicherweise jemanden und dadurch entsteht ein Kollateralschaden, so nenne ich das ganz gerne. Mhm. Und am Schluss ist man, wie soll ich sagen, man verliert auch ein Stückchen die Souveränität, weil der andere sagt, naja, so wie du mit mir da umgehst, das ist nun auch nicht sehr fair und gut und gleichzeitig willst du mir was sagen, womit du nicht einverstanden bist. Also worüber reden wir eigentlich gerade miteinander? Das wird dann ganz verwirrend am Schluss.
Mhm. Was ich auch da auch ein bisschen festgestellt habe, aber natürlich auch sonst kenne, gerade auch von zu Hause, von engeren Beziehungen. Sehr oft, wenn wir Konflikte miteinander haben, gibt es einen äußeren Punkt, Milch oder irgendwas anderes, was halt irgendwer liegen gelassen hat, und dann streiten wir um etwas herum.
Ja.
Sagen wir mal, wir trauen uns, es irgendwie kundzutun. Aber was ja ganz oft ist, oder ist, eine ganze Schlange von Vorerfahrungen schwingt da mit. Richtig. Oder vielleicht tatsächlich so ganz alte Geschichten werden getriggert. Ja, der sagt mir, du bist immer so schlampig und das kenne ich schon, seit ich kleine 2 Jahre alt bin oder so, oder?
Ja.
Und hier kommt es wieder mit. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei der anderen Person. Ja, also wir treffen aufeinander, wir haben ein Problem, aber in Wahrheit haben wir 120 Probleme, die da so miteinander ringen. Das macht es ja auch oft wirklich unglaublich schwer, oder?
Ja.
Vor allem, wenn man auch Personen nicht so genau erkennt. Wie kann man damit irgendwie umgehen? Vielleicht auch, wenn ich spüre, wenn ich mit einem Arbeitskollegen, einer Kollegin streite, jemanden, den ich gar nicht so gut kenne, und mir denke, wahrscheinlich schwingt jetzt da ganz viel mehr mit, das kann ich ja nicht sagen, oder? Ich kann ja nicht sagen, du, red mal über deine Kindheit, was ist eigentlich dein Problem? Das kann ich ja dann auch, das kann ich bei meinem Partner machen, aber.
Na, ganz grundsätzlich würde ich sagen, was du ansprichst, ist sehr wesentlich. Das heißt, es gibt 2 Betrachtungsebenen, aus denen heraus wir Konflikte verstehen können. Die erste Betrachtungsebene ist die ganz reale, konkrete Vorkommnissituation, in der wir stehen. Also der Konflikt ist jetzt folgender, meinetwegen diese Milch und sie verdirbt und du sagst, ärgert mich, wenn etwas, was eigentlich ein gutes Lebensmittel ist, verdirbt und das müsste nicht sein. Also stell sie auch bitte in den Kühlschrank zurück. So. Jetzt kommt es noch drauf an, was hört der andere oder die andere. Das lassen wir mal im Augenblick noch beiseite. Ja, dann würde sich ja möglicherweise es für dich geklärt haben, wenn du sagst, so, ich habe das jetzt angesprochen, damit bin ich meinen realen Konflikt in dieser Situation los. Das heißt, ich habe ihn jedenfalls geklärt. Ich habe mich verhalten so, dass eine Veränderung möglich sein kann zumindest. Ja, also du hast das Deine getan, so will ich sagen. Und dann ist das so. Schwierig ist, wenn du jetzt merkst, dass du permanent, wenn jemand irgendwas stehen lässt und irgendwas, weiß ich nicht, die Rinde beim Käse zu groß abschneidet und die Milch stehen lässt und dies und jenes passiert und so weiter, dann ist ja die Frage, reden wir eigentlich über das Einzelfaktum, was da gerade passiert ist, oder steht das in einem Horizont eines anderen Themas? Ja, und deswegen wäre das zweite Kriterium, wenn man merkt, dass mit der Einmaligkeit der Klärung nicht getan ist, sondern dass es sich permanent wiederholt, nur in anderen Kleidern, in anderen Gewändern, dann steht es in der Regel üblicherweise für ein anderes Thema und das gilt es zu finden. Und dieses andere Thema, das hat tatsächlich sehr häufig mit unserer lebensgeschichtlichen Prägung zu tun. Mhm. Muss nicht zwingend damit zu tun haben, kann auch eine Verschiebung sein, dass man über etwas sich schon lange ärgert, was man miteinander noch nie angesprochen hat, im grundsätzlichen Sinne, und es dann immer am einzelnen kleinen Detail austrägt. Aber oft hat es eine Verbindung zu einem eigenen Thema und das sollte man dann einmal herausfinden und klären, welches das eigentlich ist.
Okay, aber das heißt, ich darf schon gelegentlich auch Dinge ansprechen und muss jetzt nicht jedes Mal in Psychotherapie gehen, aber es macht schon Sinn, sich ein bisschen zu beobachten und zu schauen, wo poppt das denn auf, hat das einen gemeinsamen Nenner?
Ja.
Oder wenn es so übertrieben ist, manchmal denkt man sich ja auch, man hat so das Gefühl, eigentlich ist ein bisschen viel, wie ich mich jetzt da aufreg.
Ja, genau, das
wenn
auch
man kurz drüber nachdenkt.
Genau. Das ist ein weiteres Kriterium. Ich würde sagen, also ich würde immer sagen, man sollte zunächst mal immer beim Konkreten bleiben, ja, und schauen, was ist jetzt in der konkreten Situation das, was den Ärger ausmacht und auslöst. Aber wenn sich Dinge wiederholen oder diese Übertriebenheit haben, dann ist es eher ein Verweis, dass es weniger mit der aktuellen Situation hat, dass die nur den Anlass stiftet und dass etwas Eigentliches anderes dahinter steht.
Was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Milchthema war Folgendes. Ich hatte schon vorher beobachtet, dass sie auch manchmal ihre Milch draußen stehen lässt und habe mir auch gedacht, blöd, wegen der Milch, und habe es halt immer in den Kühlschrank gestellt. Im Zuge unserer E-Mail-Konversation hat sich herausgestellt, dass sie das deswegen bisher oft gemacht hat, um anderen die Milch zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Also sie hat gedacht, sie lässt draußen stehen und dann kann es der andere nehmen.
Toll.
Ich habe gedacht, sie hat es einfach vergessen.
Ja.
Ganz ein anderer Kontext. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass sie es so meint. Das heißt, das hat auch noch mit reingespielt bei meinem Ärger über diesen Milch draußen stehen lassen. In dem Fall war es halt dann meine Milch. Dann war es übrigens auch noch so, dass ich nur denke, es ist meine Milch. Sie denkt eh, es wäre ihre Milch. Ja? Also das kommt dann auch noch so, dieses Recht haben wollen. Wer hat Recht? Kommt auch noch mit rein, finde ich, bei dem Thema Konflikte. Und eben diese Missverständnisse, die wir auch so oft haben. Also ich denke, ich interpretiere irgendwas einfach vielleicht total falsch. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, als ich dann rausgefunden habe, dass sie eh die Milch nie stehen lässt, weil sie schusslig ist, sondern nur, weil sie nett sein will, habe ich verstanden, dass sie sich vielleicht doppelt und dreifach von mir angegriffen gefühlt hat, weil sie wollte ja eigentlich was Nettes machen. Mhm. Und dann sage ich noch, jetzt räum doch gefälligst die Milch weg. Ja? Also ja. So. Und da sind wir nur durch Zufall drauf gekommen. Und ich denke mir, boah, wie oft ärgere ich mich vielleicht über Leute oder streite mit was, wo ich gar nicht den richtigen Hintergrund weiß und verstehe. Wie kann man das besser
machen? Ich würde das ein Vorverständnis nennen, was du hast, ja, aber ein dir nicht bewusstes Vorverständnis. Mhm. Ja, und ich kenne das auch übrigens aus verschiedenen Begegnungen mit Menschen, auch in meiner Partnerschaft, ja, dass erst wenn wir länger miteinander darüber geredet haben, wir dann herausgefunden haben, was höre ich, wenn du was sagst. Und die andere dann sagt, das habe ich nie so gemeint. Ja, und das ist tatsächlich glaubhaft, dass das nicht so gemeint ist. Und es hängt mit der eigenen Geschichte zusammen, dass man es so hört, wie man es hört. Das heißt, wenn wir Menschen durch die Welt gehen, begegnet uns nie nur die Welt an sich mit dem, was sie gerade ist. Sie begegnet uns immer mit dem ganzen Vorverständnis, das wir aus unserer Geschichte mitbringen. Und deswegen ist das schon klug, solche kleinen Anlässe sehr ernst zu nehmen und aber anders damit umzugehen. Vielleicht zu sagen, was zeigt sich in meiner Reaktion darauf zum Beispiel für ein Vorverständnis? Und stimmt das eigentlich im Hinblick auf dich? Ja, und dann merken wir plötzlich, wir sehen den anderen gar nicht in dem ihm eigenen, sondern wir sehen ihn mit den Projektionen, die wir in uns tragen.
Mhm. Bisschen kompliziert ist das schon, oder? Also man wundert sich dann, dass es keinen Krieg gibt auf der Welt, wenn sowas schon so einen Schwanz an Dings mit hat.
Ja, aber unter dem läuft es nicht. Also ich glaube, das gehört halt zum Menschsein. Ja. Aber das ist ja vielleicht auch was Positives. Man kann nämlich das ja auch so sehen, dass man sagt, ja, dann macht mir das ja was deutlich über mich, dass ich vorher in dieser, sagen wir mal, Deutlichkeit und Intensität noch gar nicht im Bewusstsein hatte. Und dafür kann ich doch dankbar sein. Mhm. Muss ja nicht schlecht sein. Oder ich finde es eher sogar erleichternd.
Ja.
Ja. Die große Frage ist eher, ob man sich aus diesen Vorverständnissen dann lösen kann. Weil es ist ja noch ein anderer Punkt, dass ich es einerseits jetzt verstehe, ich hätte gedacht, du meinst das. Und beim nächsten Mal mache ich das gleiche Vorverständnis wieder.
Obwohl, also ich lasse den anderen aus der Schublade, in den ich ihn oder sie gestellt habe.
Ja, und das hat weniger mit dem anderen zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass es mir so schwer fällt, die Erfahrung, aus der ich komme, abzulegen und dazu in eine Distanz zu kommen. Ja, das ist das, was es so schwer macht.
Also wir haben jetzt gelernt, es macht voll Sinn, wenn wir auch bei kleinen Dingen manches Mal erstens mal zuerst konkreter hinschauen, was spielt sich eigentlich bei mir so ab, welche Schlange geht in Aktion aus meinen Erfahrungen und aus meinem Leben. Und zweitens, dass man sich auch traut, ja, vielleicht sogar manchmal auch zu fragen, wie meinst du das denn eigentlich, wenn du das und jenes machst oder so, oder dem anderen die Chance gibt, sich auch mal zu zeigen in dem oder halt mal klarstellen zu können, warum tue ich das und jenes eigentlich.
Das wären große Hilfen. Also entweder, ja, dass man den anderen sagt, wie hast du das jetzt gemeint? Ja, oder dass man selbst sich offenbart und sagt, wenn du das so sagst, höre ich Folgendes darin. Stimmt das? Und dann kann ja das Gegenüber Position beziehen und sagen, nein, das meine ich gar nicht.
Ja, genau. Dazu braucht es aber auch noch eines, und das hast du vorher schon angesprochen, ein bisschen Selbstwert, oder? Also ich brauche doch dann den Mut, tatsächlich eben den Ärger mal nicht runterzuschlucken. Und auch wenn ich drüber nachgedacht habe, den zweiten Schritt muss ich ja dann trotzdem noch machen, das Ansprechen. Mhm. Und ich habe da ein sehr krasse Aussage wo gelesen, die ich aber sehr interessant finde, dass Konfliktvermeidung ein Symptom von Scham und Selbsthass ist, also ein starkes Wort. Das kann man sicher auch abgeschwächter so sehen. Aber das heißt, es geht darum, ich mag mich selber so wenig, um für mich einstehen zu können. Ja, oder ich finde in mir so wenig Daseinsberechtigung, eben um für meine Bedürfnisse aufzutreten. Das finde ich schon einen sehr interessanten Aspekt von dem.
Also ich glaube, es ist recht vielschichtig, wenn man einen Konflikt miteinander austrägt. Ja, und das kann deshalb unterschiedlichste Gründe für einzelne Menschen haben und nie für alle in gleicher Weise. Und einer ist zum Beispiel ein Selbstwertthema, also dass ich mir meiner im guten Sinne gewiss sein muss oder sollte. Also dass ich zum Beispiel das, was ich jetzt erlebe, was ich vertrete, was für mich wichtig ist, dass das eine Bedeutung hat, dass das sein darf, dass das eine Angemessenheit hat und so weiter. Ja? Und ich dann aus dieser Selbstverständlichkeit heraus dem anderen gegenüber trete und sage, damit bin ich nicht einverstanden. Dann ist das viel leichter, als wenn ich das in mir nicht trage. Ja? Unabhängig davon gibt es dann das andere. Aber das ist nach meinem Dafürhalten ein anderes Thema. Wenn ich etwas vertrete, das mir wichtig ist, weiß ich nicht, ob du noch bleibst oder ob du gehst, ob du das zum Anlass nimmst, mich nicht mehr zu mögen. Ja, und das ist ja ein ganz anderes Thema, nämlich das wäre dann dieser Beziehungsverlust, den man fürchtet, weil einem der andere viel bedeutet. So, und dann schluckt man runter, weil man sonst die Angst hätte, den anderen zu verlieren. Oder wenn ich es andersrum ausdrücke, eigentlich kann ich erst richtig streiten und guten Konflikt haben, wenn wir uns unserer Beziehung gewiss sind. Ja, deswegen ist die gute Fundierung einer Beziehung, also das Vertrauen, das man zueinander hat, eine wesentliche Grundlage, streiten zu können.
Was wahrscheinlich nicht gegeben ist bei diesem Idioten von Autofahrer, der mich wütend macht, gegen den ich jetzt losschimpfen muss, wahrscheinlich. Ja, auch so ein typisches Alltagsbeispiel, oder? Autofahren bringt auch viel Streit und Konflikt, das wäre so meine Erfahrung, oder? Oder so diese,
ja, das
also die Begegnung mit fremden Menschen und Konflikten.
Ja, ich glaube, da sind es noch andere Themen, gerade beim Autofahren, da ist ja dann einer mir im Weg. Ja, und das will ich nicht, und dann ist es nicht ganz so dicht und so nah, wie wir uns jetzt hier gegenüber sitzen und in die Augen schauen, sondern man sieht sich nicht wirklich. Das ist so ein bisschen wie in den sozialen Medien, ja. Also nicht ganz so, aber, und dadurch geht man dann sehr in die Affektlage, und jetzt ist die Frage, was bringt mich eigentlich dazu, so unwirsch zu werden oder so dicht aufzufahren oder Ähnliches zu tun, ja. So dass ich im Grunde dem anderen nicht den, es lasse, dass er so Auto fährt. Ja. Also im Grunde, eigentlich könnte man auch sagen, das sind alles, finde ich, das ganze Leben sind spannende Herausforderungen, dort, wo Konflikte entstehen, miteinander zu gucken, vor welches Thema stellt mich das? Und ist das eher etwas, was tatsächlich zwischen uns nicht stimmt, oder etwas, was für mich auf den ersten Blick nicht stimmt, aber ich muss es verstehen, woher es sich begründet, dass es nicht stimmt. Also hat es wirklich was mit dem anderen zu tun oder mehr mit mir und meiner Geschichte?
Hm. Ja, also durchaus unser Workshop oder unsere Podcast-Folge heißt Konflikte mit ihnen leben und sie bewältigen ist schon ziemlich anspruchsvoll, ja. Muss man schon sagen, oder?
Ja. Ja, weil es darum geht, sich in diesen vielen Ebenen zu beobachten und nicht und es nicht einfach nur zu agieren. Ja. Und gleichzeitig glaube ich dann, den Konflikt in personaler Weise austragen zu können, das heißt ja Stellung zu beziehen, Position zu beziehen, für etwas einzustehen. Ja, und dann, glaube ich, vertieft das Beziehung und klärt wechselseitig Dinge, die für die jeweiligen Beteiligten wesentlich und wichtig sind. Und denen kann man dann ja mit Respekt begegnen. Selbst wenn es offenbart, dass man in unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen steht.
Gut, an dieser Stelle würde ich gerne mal so in die Runde fragen, ob es jemand von euch gibt, der was dazu sagen möchte, eigene Erfahrungen mit einbringen oder eine Frage stellen, auch an den Christoph.
Also ich glaube, Konflikt braucht ja immer auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion von beiden Seiten. Was tun, wenn das Gegenüber einfach diese von vornherein nicht mitbringt?
Also eben genau zu diesem Punkt mit der Selbstreflexion ist mir vorhin ein Beispiel eingefallen, dass ich eben im Auto gefahren bin und vor mir ist eine Frau über die Straße gegangen. Ich musste stehen bleiben im Auto. Sie ist aus dem Bus ausgestiegen und vor mir über die Straße gegangen, anstatt hinter mir, wo der Zebrastreifen ist. Und dann habe ich mir gedacht, heute ärgere ich mich nicht darüber, habe das Fenster runtergelassen und habe zu ihr gesagt, Vorsicht, das geht nicht. Und die war durch mein Verhalten so aggressiv, dass sie ihr Getränk, das sie in der Hand gehabt hat, mir ins Auto geschüttet hat. Und da war eben so ein, ich habe versucht, den Konflikt zur Sprache zu bringen und mit der in Kontakt zu treten und bin also sehr aggressiv behandelt worden. Und dann bin ich da gestanden, ja, weil dann habe ich mich geärgert, dass ich da für Gerechtigkeit und Einhaltung von Regeln einstehen möchte und die Person ist davon gelaufen. Also dann versucht noch ihr nachzurufen, bleiben Sie hier, bleiben Sie stehen. Und bin dann mit meinem ganzen Ärger, mit meinen ganzen Emotionen dagestanden und habe nicht gewusst, wohin damit. Da hat mir meine ganze Selbstreflexionsfähigkeit auch nicht weitergeholfen, weil sie das Gegenüber einfach entzogen hat.
Ja. Sehr anspruchsvolle Fragen. Also ich beginne mal mit dem, wenn der andere nicht innehält, sondern und das Beispiel, was Sie jetzt gebracht haben aus Ihrem persönlichen Erleben, ist ja was Ähnliches, ne, wo so eine Bewusstheit des Innehaltens jemand nicht vollzieht und wir im Grunde aber trotzdem mit da dran hängen und nicht einfach sagen können, naja, der hat sich ein bisschen komisch verhalten, sondern plötzlich habe ich noch einen Schaden davon oder Ähnliches, ne. Ich nenne das übrigens immer gerne emotionale Affekt oder Affektinkontinenz. Das Problem ist ja, dass wir andere Menschen nicht erziehen können. Und in dem Sinne bleibt uns eigentlich nichts übrig, als uns deutlich zu verhalten und zu positionieren. Also meine Empfehlung wäre im Grunde, sich zu überlegen, nicht immer wieder nachzugehen, um den anderen erreichen zu wollen, der sich sowieso nicht erreichen lassen will, weil dann mache ich mich ja im Grunde abhängig, ob der andere so fair ist hinzuhören oder ob er fast sich einen Spaß draus macht, mich vorzuführen. Ja? Und deswegen glaube ich, wäre es eher ratsam, wenn das häufiger vorkommt und man bestimmte Menschen kennt, bei denen das der Fall ist. Wie ist eine Verhaltensweise, wie ich mich in Seriosität, also ohne dass ich quasi Gleiches mit Gleichem vergelte, meine Position finde und sage, so möchte ich nicht oder so rede ich jetzt hier nicht weiter oder wenn es das nächste Mal so wieder sein wird, werde ich gehen und wir können uns erst wieder treffen, wenn du ein Signal gibst, dass du mir anders begegnest oder. Ja, also sich irgendetwas zu überlegen, wo man sagt, das ist jetzt meine seriöse Position dazu, die im Grunde zu dem sich vollzieht, wie der andere typischerweise sich verhält und nicht bereit ist, sich ja, wie soll ich sagen, zu kontrollieren oder in den Blick zu nehmen damit. Ja.
Ich denke mir da jetzt aber trotzdem, wir kommen nachher nochmal auf das, aber was mache ich da jetzt wirklich mit meinem Ärger? Jetzt stehe ich irgendwie da, ich bin da jetzt der Trottel, haben mir vielleicht 10 Leute noch zugeschaut, mit meinem Bemühen sogar, dieser Person freundlich gegenüberzutreten, so in dieser Situation?
Ja, ich glaube, es bleibt nichts anderes. Ich kann die Situation doch nur anerkennen, dass sie ist, was sie ist. Ich kann sie doch nicht anders machen. So, macht es diese Situation jetzt besser, wenn ich jetzt irgendwie diesen Ärger rauslasse und gegen mein Auto trete oder laut rumbrülle, dann kann das natürlich schon, also verständlich wäre das, ja, aber das ist ja dann mehr eine Abfuhr der eigenen Befindlichkeit. Mir hilft an der Stelle eher zu sagen, ich glaube, dieser Mensch hat ein Problem. Also ich mache mir darüber Gedanken, ob ich in meiner Verhaltensweise in irgendeiner Weise einen, sagen wir mal, unfairen Anlass gegeben habe, sich so zu verhalten. Ja, also habe ich da jemanden erziehen wollen, zum Beispiel, indem ich das so sage. Ja, dann könnte ich sagen, vielleicht wehrt er sich dagegen, erzogen zu werden von mir. Ja, und dann könnte ich sagen, könnte eine solche Formulierung das nächste Mal noch ein bisschen anders ausfallen darüber. Ja, ich finde, es ist schwer, im Moment geistesgegenwärtig zu reagieren. Es ist aber klug, solche Situationen zu nehmen, um sie anschließend für sich zu reflektieren, um dann zu gucken, wie werde ich in Zukunft möglicherweise etwas anders mit solchen Situationen umgehen. Und ehrlich gestanden, mir hilft oft auch die Tatsache, dass ich Therapeut bin und dann abstrahiere ich ein bisschen von meiner eigenen Betroffenheit und sage, wenn ich mir das unter therapeutischen Gesichtspunkten einmal anschaue, was sehe ich denn dann für einen Konflikt oder für ein Verhaltensmuster? Und das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem anderen. Mhm. Also ich glaube, es geht um die Trennung, was gehört dem anderen und was gehört mir. Und für mich ist dann blöd, ich habe es jetzt akustisch vorhin nicht ganz genau verstanden, ob da ist irgendeine Flüssigkeit dann ins Auto geschüttet worden, ja? So, das ist natürlich blöd, wenn man damit dann zu tun hat, ja? Aber dann muss man vielleicht sagen, naja, ich habe halt auch jemanden auf ein Verhalten hingewiesen und das mochte er nicht gerne. Ja, jetzt zahle ich ein bisschen den Preis dafür. Ja, ich habe ja auch etwas ausgetragen. Und damit muss ich den Preis zahlen, egal ob der andere nun fair ist oder unfair ist. Ja, und dann sollte ich dazu stehen und sagen, es war mir wichtig, es auszutragen. Ja, und damit komme ich, glaube ich, in eine Art von innerer Unabhängigkeit. Ohne dass ich es runterspiele oder den anderen entwerte. Mhm. Ja, sonst mache ich ja das Gleiche. Sonst agiere ich ja meine Psychodynamik, indem ich das Gegenüber entwerte. Mhm.
Gut, jetzt ist diese Person entschwunden und man kann das vielleicht nach 2 Tagen wieder abhaken. Ich weiß nicht, ob die Ursprungsfrage ging, die eher so im Bereich von nahen Menschen, wo man so das Gefühl hat, eigentlich, ich habe mich jetzt schon 10-mal reflektiert und ich habe es mit meiner Psychotherapeutin 20-mal besprochen und ich kenne meine Schlange und die andere Person irgendwie gar nicht. Was mache ich da?
Ja, dann offenbart sich doch eine partnerschaftliche Unterschiedlichkeit, die man klären muss, wie bedeutsam ist das Thema, was da sichtbar wird. Also wenn man jetzt ewig und 3 Tage hinterher rennt und den anderen versucht zu erreichen, dass er anders sein soll, aber er will sich nicht erreichen lassen, dann ist doch für uns das Schwierigere, auszuhalten, ich habe da jemanden, vielleicht im nahen Umfeld, der sich nicht erreichen lassen möchte. Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich diese Realität anerkenne? Also ich glaube, wir sind in eine neue Frage gestellt, kann ich diese sich zeigende Realität akzeptieren? Und wie gehe ich mit der um? Und unser Nachsitzen und dann immer wieder in die Konflikte hineinzugehen, das meinte ich vorhin, als ich sagte, ich überlege mir sehr genau, ob es einen Sinn hat, den Konflikt auszutragen. Und damit ist die Erreichbarkeit des Gegenübers gemeint. Ja, weil wenn ich ewig und 3 Tage einen Konflikt austrage, von dem ich schon genau weiß, und es wird wieder nichts passieren, wozu soll ich das tun? Und dann kann ich doch fragen, was treibt mich dazu, das immer wieder zu tun? So, und dann komme ich doch auf ganz andere Themen, nämlich, dass ich eine Sehnsucht habe, dass hier was miteinander anders ist. dass Begegnung und Beziehung anders gelingen sollte, dass wir eine andere Begegnungsebene miteinander haben sollten und so weiter. Ja. Und ich glaube, dafür würde ich dann einstehen. Ich glaube, das würde ich thematisieren. Und sagen, das wird jetzt schwierig für uns, wenn es diese Begegnungsebene untereinander im Grunde gar nicht gibt. Aber sie ist für mich essentiell. Oder Sie müssten sich darüber Gedanken machen und sagen, so essentiell ist es nicht, ich nehme das Gegenüber so, wie es ist. Auch ich kann nicht in jedem Falle aus meiner Haut und bin darauf angewiesen, dass ein Gegenüber mich dann nimmt. Und dann lassen wir uns stehen, wie wir sind und fangen nicht mehr an, uns zu erziehen oder aneinander rumzuarbeiten. Das hat immer, glaube ich, vielleicht mit einer gewissen Enttäuschung zu tun, die man dann verarbeiten muss. Und man muss eben klären, will ich dafür einstehen oder nicht.
Also ich bin auch eine zu spät gekommene, aber ich habe jetzt, wenn man mit seiner Selbstreflexion an die Grenze kommt und wenn dann in so Konfliktsituationen eine Situation entsteht, wo einfach nur mehr die Scham zurückbleibt. Und wie gehe ich mit diesem Gefühl um?
Sie müssten mir das noch ein bisschen genauer erläutern. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt noch nicht ganz.
Eine Konfliktsituation und
die Sie mit einem anderen Menschen haben.
Mit einem anderen Menschen habe. Und im Prinzip bleibt so in mir selber das Gefühl, so ein Versagen zurück, so diese Versagensangst oder ich kann diesen Menschen nicht erreichen auf einer Ebene, die verständlich ist, so irgendwie.
Also ich suche die Schuld bei mir selber, immer, ich kann mich nicht so gut ausdrücken und wahrscheinlich bin ich schuld und ich darf gar nichts ansprechen und hätte ich doch meinen Ärger runtergeschluckt, so in die Richtung. Okay, kenne ich.
Vielleicht nimmt das ein bisschen Bezug zu etwas, was wir im Vorfeld schon besprochen hatten auch, dass wir, wenn wir einen Konflikt austragen, im Grunde immer dass uns das besser gelingt, einen Konflikt auszutragen, wenn wir selber einen guten Selbstwert haben. Ja, also das bedeutet, wenn ich zu dem, was mir wesentlich ist, in guter Weise stehen kann und es nicht in einen Selbstzweifel rutscht, in den ich komme, sodass ich dann im Grunde die Schuld bei mir suche, obwohl sie da gar nicht zu suchen ist. Und wenn Sie so wollen, könnten Sie auch Konflikte als hochinteressanten Ort der Selbsterfahrung betrachten. Und dann würde im Grunde man sagen können, was sagt mir das über den anderen aus, wenn er sich zum Beispiel jetzt gar nicht erreichen lässt, aber gleichzeitig mag ich ihn oder ich lebe mit ihm zusammen oder vielleicht liebe ich ihn sogar. Ja? Und wie gehen wir jetzt dann damit um oder wie gehe ich damit um, wenn es wieder passiert und markiere da deutlich eine Grenze, das wäre so das eine. Also diese Information, die mir das über den anderen gibt und mich dazu im Grunde zu verhalten. Und das andere ist es, was sagt mir das über mich? Ja, und dann könnte ich möglicherweise einfach mal sagen, ist es angemessen, in ein Schamgefühl zu kommen? Ist es angemessen, in dieser Tiefe in ein Verunsichertheitsgefühl zu kommen? Oder tue ich nicht was ganz Gerechtfertigtes? Etwas, was in Ordnung ist? Und dann müsste ich doch mal gucken, woher kommt das, dass ich das so selbst verunsichernd erlebe und so weiter. Ja, und das kann ich ja wieder klären. Und ich glaube, deswegen sind das eigentlich schöne Gelegenheiten, um sich klarer zu werden und aus einem anderen Standing heraus später dann in die Auseinandersetzung mit Menschen zu treten.
Ich kenne das von mir auch. Was ich dann oft mache, ist, dass ich zwar was sage, und dann merke, so einfach geht's nicht. Also die Person sagt nicht gleich, ja, genau, sondern es kommt halt was zurück. Aber ist ja okay. Das halte ich dann oft schwer aus und schiebe dann noch drei Sachen hinterher oder versuche mich noch extra zu rechtfertigen und schreibe noch drei E-Mails oder so. Ja. Und dann habe ich schon ein paar Mal so, wenn das vielleicht so ein Allen-Antworten-Ding ist, also wenn es mehrere mitkriegen, habe ich schon gelegentlich gehört, lass doch, es passt schon, du hast halt das gesagt, ist okay. Aber das ist schwer auszuhalten, vielleicht kennen Sie das dann auch, dieses, jetzt habe ich tatsächlich was konfrontiert und es ging halt nicht so einwandfrei, aber es war halt mein Standpunkt.
Ja, genau. Also im Grunde heißt das ja, ich stehe für dies jetzt ein und danach entsteht dann möglicherweise eine kleinere oder eben größere Selbstunsicherheit. Und die wird kompensiert, diese Unsicherheit wird kompensiert mit Rechtfertigung. Ja, indem man sich zum Beispiel dreimal erklärt oder sich entschuldigt und sagt, ich wollte dir ja nicht zu nahe treten, aber und so weiter und so fort. Ja, und dann würde ich sagen, ist doch besser, man bleibt einfach in Ruhe stehen und sagt, das ist es jetzt. Also worüber wir ja jetzt reden, ist Folgendes. Den Mut gehabt zu haben, für etwas, was wichtig ist, einzustehen und plötzlich zu merken, in welche eigenen Gefühle bringt mich das. Und jetzt genau Ross und Reiter zu unterscheiden und zu sagen, das muss ich vielleicht an einem anderen Ort klären. Ja, vielleicht, wenn man jetzt eine Therapie macht oder wenn man Selbsterfahrung macht oder ähnliches, sind das wunderbare Szenen, die man mitnimmt und dort klären kann, als dass man sie an einem Ort austrägt und klärt, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Versteht ihr? Darin verlieren wir nur unsere Autorität. Ja, und das ist, glaube ich, das, was nachher Menschen ändert und anders macht und auch ein Wort anders macht, wenn man spürt, wenn jemand was sagt, dann steht er dafür. Er ist nicht entwertend, aber es gilt, es ist ihm wichtig und dann spürt das Gegenüber plötzlich, uiuiui, jetzt, glaube ich, muss ich was tun, jetzt muss ich mich bewegen. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter anderer Gedanke, ja. Wenn das Gegenüber sehr stark spürt, wie wichtig mir was ist, dann lässt er mich oft zappeln wie ein Fisch an der Angel. Ja? So. Und wenn der merkt, jetzt hat er sich davon unabhängig gemacht und steht dafür eigenständig ein, dann oft habe ich erfahren, bewegt sich der andere und sagt, ui, jetzt muss ich aber vorsichtig werden, sonst passiert nämlich Folgendes. Und das will ich ja eigentlich gar nicht. Also worüber wir gerade reden, ist, glaube ich, wenn wir einen Konflikt austragen, selbst in einer guten Autarkie zu stehen. Vielleicht darf ich einen Gedanken noch sagen, der mir jetzt eben auch noch gekommen ist. Mir hilft bei dieser Selbstvergewisserung immer oder hat sehr geholfen, die Rücksprache mit Menschen, die mich sehr gut kennen. Ja, und ich kann mich gut erinnern bei bestimmten Themen, wo ich wusste, jetzt tragen wir da einen Konflikt aus oder wenn ich das ansprechen werde, kann das zu einem Konflikt führen und so weiter. Ja, dass ich genau mir darüber im Klaren werde, wie sage ich das, trage ich irgendetwas bei und hinein, was das zum Konflikt führen könnte, wie vermeide ich das, weil das möchte ich nicht, ja, weil ich möchte in der Sache selber für die Sache selber einstehen. Ja, aber nicht durch die Art, wie ich sage, vielleicht den nächsten Konflikt provozieren. Und da ist es klug, wenn man Menschen um sich hat, die einen gut kennen, dass man diese fragt und die einem dann offen und ehrlich eine Rückmeldung geben und sagen, naja, ehrlich gestanden, wenn du mir das so sagen würdest, würde ich mich auch verletzt fühlen. Oder sie sagen, wenn du das so sagst, wüsste ich nicht, worin man darin ein Problem sehen sollte. Mir hat das geholfen, eine Bewusstheit und eine Einschätzung zu mir selbst zu bekommen. Weil die brauchen wir, die kriegen wir ja aus der Rückmeldung anderer Menschen, die Einschätzung.
Also ich finde es sehr schwierig, wenn es um einen Konflikt geht, wo der Hintergrund für mich einen Wert darstellt. Wo ich weiß, das ist mir wertvoll.
Ja.
Und dafür möchte ich einstehen.
Ja.
Wertvoll im Zusammenleben. Und da bin ich auch verletzbar, natürlich.
Ja.
Und der andere oder mein Gegenüber negiert das, weil er einfach sagt, das ist ein Dogma oder wie auch immer. Ja. Und da bin ich sehr verletzbar. Und das wird schwierig dann, weil mein Wert ist ein Wert an sich, den will ich ja nicht loslassen. Das ist ja was, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern das ist für sich etwas, was leben mag. Verstehen Sie das?
Ja, ich glaube, was Sie dann klären müssen, ist diese Tatsache, wir teilen diesen Wert nicht in seiner Bedeutung. Und unser Konflikt offenbart, dass wir ihn nicht teilen. Ja, das ist ein bisschen ein anderer Fokus, merken Sie, als wenn wir immer wieder drum reden, damit der andere ihn doch teilt. Und ich glaube, das gehört zur Reife des erwachsenen Menschen, anzuerkennen, dass es möglicherweise dann Dinge gibt, die doch nicht so nah von jemandem, den wir vielleicht sehr mögen oder der sehr nah den Weg mit uns geht, dieses auch teilt. Und dann müssen Sie sich darüber klar werden, was das für Sie bedeutet. Ob das bis dahin eine Auswirkung hat, dass Sie sagen, stimmt dann die Beziehung noch, die Partnerschaft oder das Freundschaft oder was immer es jetzt ist, stimmt die dann noch? Oder stimmt sie, aber sie bezieht sich auf bestimmte Themenfelder und dieses Themenfeld ist es nicht. Und ich muss deshalb auch die Kraft haben, den anderen loszulassen und mir meine Räume suchen, diese Werte dann dort zu leben, wo sie in guter Weise gelebt werden können, so dass ich nicht permanent die Enttäuschung zu jemandem hintrage, der sich dem gegenüber nicht öffnen kann. Wie soll ich sagen? Dann belaste ich doch das Miteinander immer neu. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch ein Teil des Älterwerdens. Also, dass wir im Älterwerden erkennen, wo auch die Grenzen im Miteinander sind. Ja, was miteinander geht und nicht geht, und sich darin zu respektieren, stehen zu lassen, gelten zu lassen und nicht das in den Vorwurf zu nehmen. Ja, und das eröffnet manchmal wieder ganz neue Möglichkeiten, doch wieder in eine tiefere Begegnung zu kommen, weil alle Beteiligten plötzlich spüren, ich darf ich sein. Ja, und es ist nicht erst dann gut, wenn ich so bin, wie du mich am liebsten hättest auch. Ja. Aber das ist anspruchsvoll. Aber der erste Weg ist anzuerkennen, deins ist es scheinbar nicht so, wie es meins ist. Muss das jetzt heißen, dass uns deshalb wenig verbindet? Oder verbindet uns sehr viel anderes, aber das verbindet es uns eben nicht? Ja. Also insofern merke ich gerade, wenn wir das so bereden, haben Konflikte ja auch was Klärendes, indem sie offenbaren, wo wir stehen. Und was dann geht. Das ist ja eigentlich was Gutes. Ja. Aber wir merken, darin eröffnet sich dann eine neue Aufgabe. Insofern, glaube ich, werden wir beides erleben. Wir werden erleben, dass wenn wir Konflikte austragen, über das, so verstehe ich ein bisschen Liebe, so verstehe ich Liebe, dass der andere vielleicht das Gegenüber wahrnimmt in dem, was ihm wesentlich ist, selbst wenn es ihm nicht so selber wesentlich ist. Ja? Und umgekehrt. Und dass ich dem anderen möglicherweise dann etwas zu Gefallen tue, auch wenn mir im Einzelfall das im Moment jetzt gar nicht so eine hohe Bedeutung hat, aber ich weiß, wie sehr es den anderen freut oder wie viel Bedeutung es dem anderen hat. Aber das geht nur, wenn ich es nicht als Selbstaufgabe erlebe oder ähnliches. Ja? Und insofern ist ja das was Schönes, wenn ein Konflikt, den man miteinander austrägt, vielleicht etwas klärt, sodass man wieder gut zusammen sein kann und sich neu auf das einlassen kann, was einem wechselseitig wichtig ist. Mhm. Und die andere Seite, wäre die, dass der Konflikt klärt, auf welch verschiedenen Ufern wir stehen, um uns dann zu überlegen, wo steht da jeder und jede und was bedeutet das dann für den gemeinsamen Weg. Und wenn das beides in Ordnung ist und sein darf, dann ist doch der Konflikt jedes Mal etwas, was Wesentliches klären hilft.
Wichtig ist, dass wir uns eben trauen auszusprechen. Ne? Also weil, ja. Das heißt eben nicht, ich muss immer, wenn ich lerne, meine Bedürfnisse auszusprechen und wahrzunehmen und auszusprechen, heißt nicht, dass ich sie immer befriedigt kriege in einer guten Beziehung.
Richtig.
Sondern, ja. Dass wir einen Weg suchen und dass wir schauen, wo ist mir jetzt wirklich etwas so wichtig, da kann ich nicht drauf verzichten und wo kann ich schon mal drauf verzichten. Aber wenn ich nie weiß, ich glaube, das habe ich ihr auch schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Ich habe das mal so krass erfahren im Zusammenlegen mit einer Person, die noch ärger war als ich im Runterschlucken eigener Bedürfnisse. Und mir ist dann an ihr aufgefallen, boah, das ist so anstrengend, weil ich wusste nie, was die will. Und sie wollte es mir immer recht machen. Yeah. Und dadurch sind wir nie klar gekommen, weil ich glaube, manchmal hätten wir beide irgendwas anderes lieber wollen, haben aber gedacht, die andere will. Und das war so kompliziert, dass ich mir auch gedacht habe, Moment einmal, wenn ich immer nett sein will oder immer dem anderen den Vortritt lassen will, dann mache ich es dem anderen auch sehr schwierig, weil der weiß dann auch nie, woran er ist. Ich gebe auch Verantwortung ab, ja? Weil da muss ja immer der andere entscheiden, vielleicht auch für gemeinsame Aktivitäten oder so. Vielleicht will der auch das nicht immer. Also es ist auch ein tatsächlich Verantwortung abgeben, finde ich, ja, wenn man es immer nur dem anderen überlässt und wenn man sich selber immer aus dem Konflikt versucht, rauszuziehen oder fernzuhalten. Damit gebe ich vielleicht, bin ich vielleicht sogar ein Stück weit, ich denke jetzt laut nach, in einer Opferrolle, weil wenn es dann doch zum Streit kommt, ist ja der andere schuld. Und ich bin immer die Liebe. Das ist,
ja. Also ich, mir ist das sehr deutlich geworden und daran habe ich viel gelernt, als ich diesen buberschen Gedanken, der Mensch wird am Du zum Ich, reflektiert habe. Und ich glaube, wir, damit auch ich gut ich sein kann, brauche ich ein Gegenüber, was mir gegenübersteht. Und also das Wort gegenüber kann man ja mit Bindestrich schreiben. Also da ist mir, steht mir etwas entgegen. Und im Konflikt würde ich deshalb meinen, dass, den ich austrage, da stelle ich bewusst das in den Raum hinein, um das es mir inhaltlich als Anliegen geht, das ich hier vertreten möchte. Deswegen finde ich wichtig, den Affekt und den Inhalt zu trennen. Ja, der Affekt ist dann möglicherweise der Träger für etwas, aber das, was wir austragen auf der Konfliktebene, das ist der Inhalt. Also das würde man phänomenalen Gehalt nennen in der Phänomenologie. Also wir ringen um den phänomenalen Gehalt, um den Inhalt dessen, was es geht. Es geht nicht darum, meinen Ärger rauszulassen oder mich dreimal zu rechtfertigen, ja, sondern für etwas zu stehen. Und dieses für das ich stehe, das macht mich für den anderen zum Gegenüber. Ja, und darin in der Autarkie zu bleiben, ich glaube, das haben wir jetzt schön besprochen hier. Ja, obgleich ich mir wünschte, der andere würde es ähnlich sehen wie ich. Und dann anzuerkennen, aber für ihn ist es so nicht oder für ihn stimmt es so nicht. Und warum soll das nicht auch sein dürfen? Und warum soll es dann nicht auch sein dürfen, dass zu unserem Miteinander gehört, dass es Dinge gibt, die jeder für sich erlebt und hat, weil es seine und ihre Werte sind, als dass das ein bisschen missverstanden wird, als ob es nur dann schön wäre, wenn man es alles gemeinsam machte. Was halte ich nicht für realistisch.
Ja, und eigentlich ist es dann irgendwann auch mal fad, muss man dann ja auch sagen. Also vielleicht.
Ja, das ist, das ist übrigens eine andere Seite, dass wenn man sich dann wieder begegnet und jeder erzählt und aus dem, was er kommt, kann es sehr lebendig sein und ganz tolle Begegnungsebene haben. Ja?
Ich habe noch ein, ich finde, kluges, aber auch witziges Zitat von Erich Kästner gefunden. Der hat gesagt oder geschrieben, man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Das ist nett.
Ja, das ist dies Beharrende, ne? Und immer Klebende. Ich glaube, das haben wir gut besprochen jetzt hier. Und das ist menschlich verständlich, ja, aber wir machen uns abhängig. Und deswegen sich zu vertreten, heißt auch ein Stück in der eigenen Autarkie zu stehen, in der eigenen Gewissheit, um das, was einem wesentlich ist, zu stehen, das gut geprüft zu haben. Und deswegen ist nach meinem Dafürhalten immer etwas geschickter, Konflikte nicht aus dem Moment des Affektes heraus auszutragen, sondern ein bisschen nochmal drüber zu schlafen, um sich klar zu werden, was ist es, womit ich hier im Einzelfall nicht einverstanden bin und das dann sehr konsequent und konkret zu vertreten.
Also auf vielen Ebenen eine Übung Richtung Selbstwert.
Ja.
Zum Beispiel war so das eine, das war für mich so jetzt eins der Hauptthemen, muss ich sagen, so das, was dahinter steht und kann ich zu mir stehen und auch, ja, was wir auch gesehen haben, auch mit einzuberechnen, dass jeder der Konfliktbeteiligten einfach auch eine Geschichte und viele Erfahrungen hat, die mit reinschwingen Und es kann ja vielleicht manchmal auch lustig sein, wenn man schon irgendwie so sich oder entspannend sich eine Geschichte zu überlegen bei so wildfremden Menschen. Ja. Was könnte der auch vielleicht schon erlebt haben? Oder nicht vielleicht lustig, aber manchmal mildernd. Ne? Wenn ich mir überlege, der Idiot an der Kasse, der mich da rempelt, wenn ich mir überlege, wer weiß, vielleicht hat der vorher eine schlechte Diagnose bekommen oder hat sich schon, wenn ich mir ein bisschen überlege, was könnte sein, dann werde ich oft ein bisschen milder gestimmt.
Und mir fällt dazu auch noch ein, weil wir vorhin das Autobeispiel auch hatten, ja, dieser Mensch wird das ja wahrscheinlich nicht nur jetzt hier heute bei mir getan haben, sondern es wird ihm auch sonst nicht gut gehen. Ja, und dann kann man ja auch sagen, meine Güte, du hast es nicht leicht, durchs Leben zu gehen. Und es gar nicht so persönlich zu nehmen. Im Grunde tut man viel zu viel Gefallen dem anderen an, wenn man das zu sich nimmt. Ja, es im Grunde beim anderen zu lassen, selbst wenn man im Einzelfall auch ein Stück betroffen ist. Das ist, glaube ich, die Kunst. Ja, also stecken viele Betrachtungsebenen in dem Thema.
Wie immer bei diesen Themen im
Podcast. Ja, sonst hätten wir ja kein Thema mehr. Ne?
Fragen des Menschseins hat sich wieder mal bewährt. Also gut, dass wir nicht gestritten haben heute. Das freut mich. genau. Danke fürs Dabeisein.
Ja, danke auch meinerseits.
Den Zuhörer und Hörerinnen. Bis bald und euch vielleicht auch. genau. Dankeschön.
Danke.
Tschüss, Christoph.
Ja, tschüss, Veronika.
Um den Rahmen zu halten. Dankeschön.
Fragen des Menschseins.